Heute bei uns im Studio ein Gast, der mit seiner Firma die Schnittstelle ist zwischen Technik und Mensch. Herzlich willkommen im Baselcast, der Geschäftsführer von der EOTech, Martin Henki.
Hallo, Alexander.
Martin, für die Leute, die EOTech nicht kennen, was bietet ihr an?
Was wir anbieten, eben, wir sind an dieser Schnittstelle von Mensch und Technik, was du schon gesagt hast, und wir sind spezialisiert auf Audio-Videotechnik im Business-to-Business-Umfeld. Dazu zählt Videosicherheitssystem, Intercom-Gegensprechanlagen und Meeting- und Konferenzraumtechniken, die wir ausstatten.
Gibt es irgend so zwei, drei Prestige-Projekte, die jeder kennt in Basel, wo man weiss, ah, das ist von euch?
Ja, da gibt's Basel gibt's unheimlich viel, wenn man ein bisschen rumschaut und gerade wenn man Videoüberwachungen anschaut und ein bisschen auf die Kleber schaut, unter anderem machen wir die Videoüberwachung zum Beispiel im Fußballstadion, in allen öffentlichen Einstellhallen, also Parkhäuser, diverse Pharmakonzerne, wo man nicht immer alle dürfen, an den Banken, wo man sehr stark vertreten sind. Und was man zu Basel sicher erkennt, ist das ganze Areal von der Ballwas, wo auch wir dürfen zumal die Videoüberwachung machen, aber auch die ganzen Ausrüstungen von Sitzungszimmern, die ganzen Medientechnikanlagen, die wir dort von einem Ballwas begleiten.
Aber kann man, also somit kann man sagen, ihr seid einer der Marktführer in der Nordwestschweiz in diesem Bereich oder sogar weiter?
In diesem Bereich ja, Nordwestschweiz ganz klar, ja. Also was im Thema Videosicherheit und Gegensprechsystem im industriell-professionellen Umfeld sind wir in der Nordwestschweiz der Marktführer, ja.
Mal schnell ein paar Worte zu deiner Firma. Wie viele Leute sind ihr?
Wir sind 40 Leute.
Und wo sind ihr daheim?
Wir haben den Hauptsitz in Muttenz und noch eine zweite Filiale in Kloten.
Was haben ihr für eine Geschäftsform?
Wir sind eine AG.
Du bist seit 2018 Geschäftsführer. Wie bist du zu der EOTech gekommen? Also bist du gerade eingestiegen?
Nein, ich hoffe, zur EOTech gekommen bin ich schon ein bisschen früher. Also ich habe ursprünglich einmal Fernseh-Radioelektriker gelernt und da ist die Audio-Videotechnik natürlich relativ naheliegend und habe dann nach der Lehre noch ein Jahr im Lehrbetrieb geschafft und habe dann einmal etwas anderes wollen machen und dort bin ich auf die EOTech gestossen und bin so im 2002 ist das gewesen, als junger Techniker die Firma EOTech gekommen. Und hat dann auch gleich einmal festgestellt, dass viele von diesen Geräten, die wir daheim immer mehr Netzwerk stecken bekommen. Und habe mich dann noch weitergebildet, nebenberuflich in der Informatik. Ich habe noch höhere Fachschule gemacht in Informatik und noch weitere Sachen in diesem Bereich. Und habe dann aber irgendwann mal beschlossen, so jetzt wollte ich so ein bisschen in die klassische Informatik schauen, oder? So Büroautomation und Prozessoptimierungen und so. Und habe dann im 2012 die Firma EOTech verloren wieder im Guten. Wir sind sehr im Guten auseinandergegangen. Ja, und dann ist es nicht lang gegangen. Mein ehemaliger Inhaber und Firmengründer, der Steffi Schröder, mal auf ein Mittagessen eingeladen und hat mir gesagt, hey, ich mache mir Gedanken über meine Nachfolge und ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht noch könntest die richtige Person sein. Ich habe gesagt, spannende Frage. Vielleicht nicht gerade jetzt, oder? Aber dann sind wir so in Kontakt geblieben und dann bin ich vor 9 Jahren bin ich dann zurück in die Firma EOTech im 2015 mit der Idee, die Firma zu übernehmen, wie du gesagt hast, im 2018 war es dann auch so weit gewesen.
Aber hast du dort schon gewusst, dass du mal Unternehmer werden willst? Ist das schon in dir drin gewesen?
Hey, also lustigerweise haben es meine Schulkollegen von der höheren Fachschule haben das schon früher gewusst, dass wir, die haben immer gesagt, schau, das wird einmal deine Firma sein. So wie du von der Firma geschwätzt hast, immer wenn wir irgendein Beispiel gemacht haben, jetzt Marketing gehabt oder weiss ich, es ist immer um die Firma EOTech gegangen dort in dieser Schule. Und weil ich so viel Leidenschaft gehabt habe irgendwie bei diesem Thema, eben in allen Bereichen. Und also meine Schulkollegen haben es schon ein paar Jahre vor mir gewusst gehabt, ja.
Wie war das für deine ehemaligen Mitarbeiter, wenn du gegangen bist, gekommen bist und auf einmal bist der Chef?
Das müssen wir jetzt wahrscheinlich am besten die Mitarbeiter fragen.
Würde sie ehrliche Antwort geben?
Ja, du, das müsstest du dann herausfinden, wahrscheinlich schon. Also, in gewissen Bereichen sicher hat es etwas Spezielles, aber ich glaube, es hat gut funktioniert und sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Und dann mit gewissen langjährigen Mitarbeitern habe ich geredet und dann gesagt, hey, wenn ich jetzt hier die Firma übernehmen würde, würdest du mich unterstützen, oder? Also mit gewissen habe ich wirklich auch im Vorfeld Gespräch gesucht und gesagt, hey, matcht das, können wir da zusammen funktionieren? Und dann gesagt, ja, finde ich eine gute Lösung, weil am Schluss des Tages ist ja das auch eine gute Lösung für die Mitarbeiter selber gewesen, weil wenn die Firma irgendwann verkauft wird an einen Dritten, wo vielleicht ganz andere Werte, wo für ganz etwas anderes steht, dann die Firma irgendwie auseinanderbeindelt, irgendwie ganz etwas anderes zu machen, ist ja das für die Mitarbeiter auch nicht das, was sie suchen, oder? Und von dem her gesehen, hat das, glaube ich, gut funktioniert und der Rollenwechsel hat auch gut geklappt.
ist es im Nachhinein vielleicht sogar gut gesehen, dass du noch vorher weg bist? Die 6 Jahre Pause dazwischen.
Also eine 3 Jahre Pause gesehen? Ja, die sind extrem wichtig gesehen. Ja. Also das ist ganz ein zentraler Punkt gesehen in verschiedenen Dimensionen. Eben einerseits auch zu den Mitarbeitern, weil wenn ich zurückgekommen bin, ist das nicht gerade offen kommuniziert worden, was das Ziel ist, sondern ein Unternehmensnachfolger kommt man auch immer ein bisschen vertraulich an, aber die langjährigen Mitarbeiter haben auch eins und eins zusammenzählen, die haben schon gewusst, auf was es rausläuft und auch meine Aufgaben und Rollen. Ich habe ja alle alten Aufgaben aus Technik und so können abgeben und bin dann nicht irgendwie noch an anderen Sachen hineingegangen und habe mich dann wirklich auch auf das Thema können fokussieren. Nebst dem, was ich einfach noch mal unheimlich viel gelernt habe in den 3 Jahren, wo ich in 2 ganz unterschiedlichen für andere Firmen noch geschafft habe. Oder? Weil eben, ich bin frisch nach der Lehre in EOTech gekommen, da hat es mir wahrscheinlich auch gut getan, um an ein paar andere Firmen zu sehen.
Du musst natürlich nicht antworten, wenn du nicht willst, aber wie hast du das finanziell gelöst? Also ich meine, wenn du sagst, du bist Mehrheitsaktionär, oder? Das wird ja doch etwas gekostet haben.
Mhm. Ja, und das ist noch lustig.
Viele wollen sich ja vielleicht selbstständig machen, aber nicht jeder kann sagen, ich kaufe gerade eine Firma.
Ja, also das braucht ein paar Parameter, damit das funktioniert am Schluss des Tages. Aber ich weiss noch genau, die Frage habe ich auch gestellt, wo mir der Steffi Schröder das erste Mal gefragt hat, ob ich mir könnte vorstellen, Nachfolger nehmen. Dann sage ich, ja, aber ja, ich nehme an, du willst die Firma nicht verschenken, oder, sondern verkaufen. Und ausser Hosenknöpfe habe ich gerade nichts rund an den Hosen. Oder? Also irgendwie so. Und dann sagt, ja, wenn man will, findet man dann schon Lösungen. Und das ist dann so, oder? Wenn man ein Geschäftsmodell hat, das funktioniert, dann findet man ja auch Finanzgeber in Form von Banken. Natürlich muss man dann auch Eigenmittel mitbringen. Da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Modelle, wie man so Firmenübernahmen kann gestalten und funktionieren. Und ich kann natürlich dann auch in meinem Familienumfeld ein bisschen klopfen und sagen, ob ich noch immer ein bisschen Geld bekomme, damit irgendwie eine eigene Kapitalbasissumme gesehen ist, dass dann eine Bank mitgemacht hat, oder?
Aber dann kann man sagen, hast du dich abgeholt gefühlt vom Schweizer Unternehmertum und von der Bankenwelt, wo dass du das Gefühl hast, man hätte dich auf diesem Prozess unterstützt und nicht eher gefunden, ja, nein, das ist recht kompliziert, für das es eigentlich eine klare Sache ist.
Es ist nicht mal so kompliziert, zugegebenermaßen. Also, man muss halt irgendeinen Businessplan haben, muss ein bisschen wissen, wie viel Geld das man will und wie man das auch wieder zurückzahlen kann. Und wenn man das weiss, und dann gibt es unheimlich viele Banken, bei gewissen habe ich besser aufgefühlt als bei anderen zugegebenermaßen. Auch dort, Menschen lässt es halt überall. Oder? Business ist People-Business, die Leute müssen dir vertrauen, dass du das kannst, dass du das kannst. Und gewisse Leute vertrauen dir das vielleicht eher zu als andere. Aber eben, dort ist dann die Auswahl an Banken ja auch relativ gross. Oder? Also das hat gut geklappt.
Dann gehen wir doch mal schnell auf die Kerndienstleistungen ein. Du hast gesagt, Überwachungstechnik, Sicherheitstechnik. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Ist das mehr geworden?
Also,
ich will ein bisschen auf das raus, Datenschutz versus Sicherheitsempfinden. Das tut sich ja ein bisschen widerspiegeln. Am Anfang hat es wirklich gar nichts und dann hat man überall eine Kamera wollen haben. Und jetzt kommen natürlich die Diskussionen auf, wie viel darf man überwachen und was passiert mit diesen Daten?
Mhm. Also, das Thema Datenschutz ist ja nicht komplett neu. Also, das hat's früher schon gegeben. Ich weiss noch, Euro 2008 in der Schweiz, Riesendiskussion, Thema Datenschutz. Also, das ist nicht komplett ein neues Thema, oder? Was darf man, was darf man nicht? Aber die Wahrnehmung, eben, was darf man nicht, die ist massiv gestiegen. Ja, in gewissen Bereichen sinnvoll auch. Also, gerade wenn es darum geht, auch Mitarbeiter überwachen am Arbeitsplatz und so, ist, glaube ich, früher noch mehr gemacht worden, wo man muss sagen, ja, ist vielleicht schon nicht so sinnvoll. In gewissen Bereichen ist aber schon auch, ist der Datenschutz bald mehr ein Verbrechenschutz oder es wird in eine Richtung argumentiert, die ich nicht nachvollziehen kann. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über irgendwelche Algorithmen reden, die irgendetwas erkennen sollten. Also gehen wir davon aus, wir haben irgendwie eine Hooligan-Datenbank irgendwie von Leuten, die in ein Fußballstadion rein können oder whatever, und man würde jetzt das mit einem Algorithmus versuchen zu machen. Dann kommt immer die Argumentation, ja, die Algorithmen machen Fehler. Das darf man nicht, oder? Ja, die haben vielleicht eine Trefferquote von 99%, das ist so, ja, nicht 100%. Auf die andere Seite, wenn ich dort einen Menschen anstelle und versuche, und der muss vorher ein paar hundert Bilder auswendig lernen, ja, und muss noch dort anstehen und sagen, wer ist wer, macht der wahrscheinlich mehr Fehler als Technik. Ja. Aber man sagt, Technik darf man nicht einsetzen, weil sie fehlerbehaftet sind. Also wir leben in der Gesellschaft mit, dass der Mensch Fehler machen darf und Technik nicht. Die Diskussion stellt man einem ganz anderen Thema, autonomes Fahren. Stellt man das extrem fest. Ein Auto noch mal irgendjemand autonom fahren, baut einen Unfall. Ja? Ich weiss nicht, wie viele Verkehrstote wir haben jedes Jahr in der Schweiz. Das sind eigentlich alles menschliche Versagen. Ja? Über das diskutiert man nicht. Dann sagt man, ein autonomes Fahren ist gefährlich. Wo ich dann aber nicht so sicher bin. Oder ist nicht, wenn es der Mensch selber macht, das nicht gefährlicher.
Aber ist das nicht auch vor allem eine Haftungsfrage und eine rechtliche Frage? Also ich meine, da stellen sich ja philosophisch wie rechtlich total neue Fragen.
Also bezogen aufs autonome Fahren?
Auf grundsätzlich den Umgang mit Technologie und der Bewertung aus dem. Bis jetzt ist es natürlich ganz klar gewesen, Menschen haben geschafft und Schreibmaschinen haben getippt. Aber es ist ganz klar gewesen, dass der Mensch den Buchstaben angetippt hat. Jetzt, das Nächste ist, dass du eine automatische Schreibmaschine hast, die schneller war. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass du Schreibmaschine, kannst du sagen, schreib den Text selber. Mhm. Vorher ist halt der Mensch schon immer der ganz klare Geber gewesen und sie hat nur umgesetzt. Und so jetzt kommen wir mit diesen ganzen Algorithmus und der künstlichen Intelligenz kommen ja schon Fragen auf. Also wir kennen es nur aus der Kreativwelt. Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, er braucht ein neues Logo, dann ist es einfach zu sagen, wir machen mit einer KI mal einen Vorschlag für ein Logo. Aber da ja KI nichts anderes macht, als wenn du jetzt sagst, ich will ein Logo für eine Gärtnerei, dann sucht er einfach sämtliche Gärtnerei-Logo von der Welt ab und sagt, ah, anscheinend hat es immer einen Baum drin. Also macht er einen Baum drin. Und dann bekomme ich irgendeinen Output. Und wenn ich jetzt das meinem Kunden weitergebe, weiss ich nicht, woher die KI die Information hat. Vielleicht hat eins zu eins ein Logo kopiert von einer Gärtnerei in Australien und ich verstoße mit dem gegen das Urheberrecht. Natürlich kann ich auch sagen, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der das Logo gestaltet hat, der hat sich da inspirieren lassen. Aber irgendwo ist es dort wie klarer, wie du mit dem umgehst. Aber bei der KI-Frage stellen sich einfach neue Probleme, durch das es neue Lösungsansätze gibt.
Mhm. Also das ist so und das braucht wahrscheinlich auch noch die eine oder die andere Diskussion, aber eben, du hast es selber gesagt, oder? Also wenn ich jetzt irgendwie zu einem Grafiker gegangen, der noch nie eine Gärtnerei gesehen hat, der macht ja dann am Schluss vom Tag genau das Gleiche. Dann schaut er mal alle Logos von der Gärtnereien an.
Oder? Aber der kopiert vielleicht nicht eins zu eins, oder wenn, dann macht das ganz bewusst. Aber bei der KI bekomme ich ein Resultat und ich weiss nicht, woher das es hat.
Genau. Und das ist ein Problem, oder? Gerade in dieser Spezifik, wo es um Urheberrecht geht, glaube ich, ist es noch ein bisschen komplexer. Ich glaube, in anderen Bereichen könnte man es wahrscheinlich noch einfacher lösen, oder? Also, ich bin Unternehmer, ich bin es gewöhnt, dass ich verantwortlich bin für alles, was meine Mitarbeiter machen, oder? Also, wenn irgendein Mitarbeiter irgendeine Grobfahrlässig irgendetwas macht, dann heisst es ja, hat die Geschäftsleitung, die Aufsichtspflicht nicht erfüllt oder irgendetwas, oder der Verwaltungsrat hat die richtige Regel gemacht, ist so alles überprüft. Am Schluss bin ich immer schuld. Egal was ist, ich bin schuld, weil ich verantwortlich bin für alles, was in der Firma passiert. Und bei vielen technologischen Fragen, wenn man mit dem gleichen Gedankengang wieder herangeht, wird man dann schnell zu einer Lösung kommen und sagen, wer ist denn verantwortlich? Dann wahrscheinlich der, was in den Verkehr setzt, außer es hat dann halt wirklich wieder technische Probleme oder irgendetwas. Aber dass man sagen, ja. Und das ist halt, wir leben in einer Gesellschaft, wo auch gerade jetzt, wenn wir eben beim autonomen Fahren sind oder so, wo auch immer jemand muss schuld sein. Es darf ja nichts passieren auf dieser Welt, ohne dass nicht irgendjemand schuld ist. Wenn wir uns von dem ein bisschen mental distanzieren könnten, dass es immer einen Schuldigen braucht, wären gewisse Fragestellungen vielleicht auch ein bisschen einfacher in diesem Umfeld und einfach zu sagen, das ist halt jetzt einfach passiert, oder? Aber das sind wir irgendwie als Gesellschaft nicht bereit, oder? Wir brauchen das für unsere Trauerarbeit oder für was auch immer, also wenn irgendetwas Schlimmes passiert, dass wir wissen, wer der Schuldige ist, oder? Aber da gibt es halt, ja.
Du hast vorhin etwas Interessantes gesagt, eben so wegen Mitarbeiterüberwachung, früher noch Grenzwertung zum Teil. Gibt es einen Job, den du dann auch ablehnen willst? Wenn jetzt irgendjemand würde sagen, wir wollen das, das, das oder das, setzen die einfach um oder sagen die dann auch, nein, das macht man eigentlich nicht?
Also wir haben sogar eine Pflicht, unsere Kunden darauf aufmerksam zu machen, wo es allenfalls könnte grenzwertig sein. Und meistens eben kommen wir dann auch mit den Kunden zu den Lösungen und da könnte es durchaus sein, dass man mal sieht, dass wir sagen, nein, das macht so keinen Sinn. Meistens sind das dann auch nicht die grossen Firmen, und die grossen Aufträge, die man verliert in diesem Bereich, oder? Weil in den grossen Konzernstrukturen, in den grossen Firmen ist die Awareness typischerweise grösser für die Themen. Und dann sind wir natürlich auch ein bisschen im Graubereich und man kann nicht genau sagen, das ist legal und das ist nicht legal. Am Schluss ist das immer eine juristische Güterabwägung zwischen einem Recht, das auch der Arbeitgeber hat, auf gewisse Sachen zu erreichen und auf der anderen Seite den Persönlichkeitsschutz von Mitarbeitern. Ich glaube, es wird niemand bezweifeln, dass eine Videokamera, die einen Bankfilialschalter filmt, datenschutzrechtlich nicht okay ist, obwohl dort auch ein Mitarbeiter steht und schafft. Weil halt einfach das Interesse auf der anderen Seite auch den Mitarbeiter zu schützen und so weiter, oder? Einfach höher gewichtet wird. Und so ist es natürlich auch nicht ein Schwarz-Weiß-Thema. Wenn wir wirklich merken, es geht nicht, dann sagen wir auch und sagen, schau, distanzieren wir uns auch davon.
Ich kenne euch schon ewig. Also ich bin jetzt nicht gleich 50, aber ich habe schon als 20-Jähriger mit euch zu tun gehabt. Auch. Ja, euch hat man auch verkennt, aber dort ist es eher noch um Mikrofon gegangen und um Beschallungsanlagen. Macht ihr das immer noch, so Büroinstallationen im klassischen Sinn?
Genau, ja, wir haben zwei Bereiche. Das eine ist das Thema Videoüberwachung und das andere ist alles, was man so ein bisschen als multimediale Technik in einem Bürogebäude oder in einem Firmengebäude braucht. Eben als ganze Sitzungszimmerausrüstungen hat ja auch gerade eine spannende Entwicklung gemacht, so in den letzten paar Jahren, was da gegangen ist.
Was ist für euch wahrscheinlich Corona? Ist wahrscheinlich ein brutaler Booster gewesen?
Nein.
Nicht? Ja, ich hätte gedacht, hätte ich jetzt als erstes euch angerufen. Als Schule. Und wir sagen, hey, wir brauchen jetzt ein Videokonferenzsystem zu unseren Lehrern.
Es hat zwei Dimensionen. Also eine Dimension ist, wenn niemand mehr in Sitzungszimmer sitzt, dann investiert man nicht besonders viel Geld in Sitzungszimmer. Das merken wir und das merken wir bis heute noch. Der Ballwasspark ist jetzt gerade ein gutes Beispiel. Der ist noch während der Corona-Zeit fertig gebaut worden. Rostürme sind auch fertig gebaut jetzt, oder? Die Investitionsentscheidungen heute für solche grosse Bürokomplexe werden nicht mehr getroffen oder nur selten. Weil sie sagen, wir müssen schauen, wie viel können die Leute überhaupt in ein Büro arbeiten, wie viele Büroflächen brauchen wir. Also, es ist eine gewisse, die Grossprojekte, investiert wird in neue Firmenzentralen, sind nicht mehr rum und dann in Corona, oder? Und eben im ersten Moment sind die Leute alle im Homeoffice gesehen. Dann haben sie auch nichts gebraucht in Sitzungszimmer. Oder? Ja.
Also das heisst, die machen die grossen Konferenzsysteme in den grossen Sitzungszimmern.
Auch die kleinen. Und dann, was natürlich auch gesehen ist, was wir dann schon gemerkt haben, die Nachfrage an jedes Sitzungszimmer muss jetzt hybride Technik haben.
Ja.
Das hat uns geholfen. Oder? Das hat dann wieder einen Teil vom anderen auch wieder ein bisschen kompensiert, dass man dort eben die ganze Videokonferenztechnik, heute jetzt bald jedes Sitzungszimmer irgendwie, kann man auch mit Videokonferenzen machen. Den einen haben wir ein bisschen besser, mit den anderen ein bisschen weniger gut. Wir schauen, dass wir dann die haben, wo man es dann auch gut kann. Eben, du hast Mikrofonietechnik angesprochen. Das ist ein riesen wichtiges Thema wie bei Videokonferenzen. Viele Leute sind nach langen Videokonferenzen müde, wissen nicht warum. Und in 90% der Fälle hat es einfach mit schlechter Tontechnik zu tun, dass man müde wird, oder?
Wo ich damals eben vor allem in der Tontechnik mich sehr interessiert habe, reingeschafft habe, sind immer mehr Geräte gekommen mit Netzwerkanschlüssen. Und ich weiss, damals beim Radio DRS ist der Chef Audio Informatiker gewesen. Also es ist völlig ein Wechsel in der Branche. Hinzu eigentlich, man hat nur noch mit Nuller und Einer gerechnet und nicht mehr mit Tonpegel. Wie gehen ihr mit dieser starken technischen Entwicklung um, die es in allen Bereichen gegeben hat? Also das ist ja Wahnsinn. Da kommt ja alle halbe Jahr, alle drei Monate kommt schon wieder das neue Modell vom neuen Modell.
Mhm. Ja, das muss halt auch ein bisschen in der DNA von der Firma verankert sein. Sich eben immer wieder diese neuen Themen anzuschauen, was kommt neu, die neuen Technologien wieder zu lernen. Aber wenn man eine Technologiefirma ist wie wir und uns geht es jetzt seit 40 Jahren, oder? Dann Technologie hat sich noch immer schneller gewandelt in den letzten 40 Jahren. Es ist immer wieder etwas Neues gekommen. Man musste lernen, man musste schauen, wie machen wir jetzt das. Und eben jetzt in der Audiotechnik ist mittlerweile alles über Netzwerk. Aber die Audiotechnik ist immer noch die Audiotechnik, oder? Also am Schluss des Tages ist es immer noch analog. Also Das, was wir Menschen rauslassen, jetzt, wenn wir schwätzen, ist analog. Das, was wir mit unseren Augen aufnehmen, sind analoge Wellen. Dann wird es digital transportiert. Und hinten raus, wenn wir es ja dann eben wieder als Mensch konsumieren können, dann wird es halt wieder in das analoge Medium umgewandelt. Oder? Das braucht halt heute einfach das Wissen aus beiden Welten. Wir müssen verstehen, wie die Analogtechnik funktioniert. Eben wie eine Schallwelle funktioniert, wie Licht funktioniert. Und auf der anderen Seite müssen wir halt einfach auch die Digitaltechnik verstehen, die Netzwerktechnik, oder? Wie funktioniert das mit Multicasting und so weiter, was man alles braucht auf diesen Netzwerk, denn damit der Ton dann auch dort in dieser Qualität ohne Latenz dort rauskommt, was muss, oder? Verzögerung vom Netzwerk ist ein Riesenthema, oder?
Aber man kann ja sagen, die IT hat in alle Bereiche Einfluss genommen. Heute hat es kein Gerät mehr, das immer verbunden funktioniert, das nicht einen Netzwerkanschluss hat. Was sucht ihr denn von Leuten? Also gibt es bei euch der klassische Radio-TV-Elektriker, so wie es du gelernt hast, gibt es das so überhaupt noch?
Ähnlich. Es gibt einen Nachfolgeberuf, den Multimedia-Elektroniker. Und den bilden wir auch aus.
Wie viele Lehrlinge bildet ihr aus?
Wir haben 8 Stück im Moment. 8 Stück. Auf 3 Berufe geht es. Wir bilden einen Informatiker aus, Gebäudeinformatiker. Da gibt es auch eine Fachrichtung Audio-Videotechnik, das ist Multimedia-Elektroniker sehr nahe. Die haben sehr starke Überlappungen, oder? Und dann eben der Multimedia-Elektroniker. Und das passt eigentlich relativ gut. Und was wir brauchen, sind Leute, die einen Flair haben für Informatik, aber nicht nur den ganzen Tag, wenn am Bürotisch sitzen und in den Monitor reinschauen, oder? Sondern eben auch mal vielleicht mal etwas Handwerkliches machen, die Geräte. So ein Monitor im Sitzungszimmer muss auch mal mit der Bohrmaschine an die Wand kommen und so. Und das ist eine spannende Abwechslung für Leute, die das genau suchen. Und das ist eigentlich das Klassische, oder? Also, wir suchen eigentlich immer Leute, die so ein bisschen einen Flair haben für Audio-Videotechnik oder mindestens auch aus dem Bauwesen, einen Elektriker oder irgendetwas, wo die Technik verstehen und dann das Interesse haben an Informatik. Weil wenn sich jemand interessiert, lernt er unheimlich schnell. Oder? Und wir haben herausgefunden, das ist der einfachere Weg, also wir versuchen einen Informatiker und versuchen nur die Freude an der Baustelle beizubringen, also oder auch die Videotechnik. Oder? Also wir gehen typischerweise diesen Weg. Aber am Schluss des Tages sind wir heute eigentlich eine IT-Firma, spezialisiert auf Audio-Videotechnik.
Und wie findet ihr neue Leute oder vor allem jetzt auch Lehrlinge? Sind die Stellen schnell besetzt?
Wir haben in den letzten 5 Jahren das Glück gehabt, dass wir ausreichend genug Bewerbungen gehabt haben von guten, motivierten, talentierten jungen Leuten. Wir machen aber auch viel dafür. Also ich bin auch regelmäßig an Schulen, mache dort Vorträge, weil ein wichtiger Punkt ist, dass die Leute auch weiterhin verstehen in der Schweiz, dass eine Berufslehre in der Schweiz etwas sehr Hochwertiges ist und dass einem alle Türen offen stehen. Oder? Und gerade in der heutigen Zeit, wo sehr stark auch Migrationshintergründe irgendwie, die Eltern sind nicht im Schweizer Bildungssystem gross geworden, die haben oft das Gefühl, ja, Kinder müssen unbedingt studieren, weil sonst hat man keine Chance auf wirtschaftlich. Und das ist in der Schweiz ja gar nicht so. Oder? In der Schweiz kann man unheimlich viel erreichen mit einer Berufslehre und dann macht man Berufsmatur, dann kann man gleich noch studieren, wenn man will und so. Und das den Leuten zu erklären, und das hilft auch. Und eben durch das, wir jetzt auch einige Lernende haben, gibt es natürlich auch dort so eine Dynamik, die fühlen sich wohl bei uns. Es ist dann nicht so eine Firma, wo nur irgendwie alte Säcke rumsitzen, oder? Also, wir haben eine gute Durchmischung, oder? Aber, und das macht natürlich uns auch als Arbeitgeber attraktiv, oder?
Und wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Ich habe jetzt gedacht, ich meine, man kennt es ja, dass es eher männerlastig ist, aber ich habe gerade jetzt gedacht, jetzt in diesem Bereich IT, meine Frauen interessieren sich, kommen gute Ausbildungen, gibt es, spürt man schon eine Veränderung? Oder es wird doch viel unternommen, um in der Schule schon beide Geschlechter ins Technische zu bringen.
Also bei uns hat sich's heute verändert. Heute hat eine Frau angefangen als Informatiklehrtochter bei uns. Jetzt haben wir doch wieder eine Frau in der Technik, oder? Aber erst seit heute. Also jetzt noch nicht gesehen. Ich bin gerade am Morgen jetzt direkt zu dir ins Studio gekommen. Muss ich noch Hallo sagen nachher. Aber, nein, wir haben schon Mühe, Frauen zu finden in diesen technischen Briefen. Und aber das ist die Idee und die Ehre. Und das hat, aus meiner Perspektive hat es sich nicht gross, ja, nicht gross verändert.
Wir haben ab und zu wieder einmal... Also es gibt ja wirklich die Fächer, die jetzt eingeführt worden sind. Und ich hatte, irgendwann muss doch das fruchten.
Ja, ich glaube schon. Es ist, was wir feststellen, was uns auch ein Partner, wo wir zusammen arbeiten, der ICC Campus, gesagt hat, sie haben, dort haben sie 50-50 Buben und Mädchen, die sich so ein bisschen für MINT-Themen interessieren. Typischerweise machen aber Mädchen, die sich für MINT-Themen interessieren, gehen eher über das Studium und Buben gehen mehr über Berufsbildung. Oder okay. Öfters. Oder? Und offensichtlich, es ist offensichtlich extrem schwierig, Mädchen in die Berufslehre reinzubekommen. Ganz offensichtlich. Oder? Sagen wir, das sind die Verantwortlichen. Oder? Weil eben, das Interesse ist da. Und ich glaube, es eben auch in den Studiengängen oben in den Studiengängen sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Aber es ist schon. Und auch die Informatik, ich verstand nicht, die Informatik ist so männerdominiert und es gibt eigentlich keinen Grund, warum das so ist, oder? Es gibt, das ist, weiss nicht, ich verstand es nicht. Und eben, ich habe zeitweise noch unterrichtet, höhere Fachschulen, Technikschulen, Informatik, habe ich IT-Security unterrichtet. Da hat man selten noch Frauen in der Klasse gehabt.
Jetzt haben wir die erste Lehrtochter. Die wird jetzt Werbung machen. Kommst du schon gleich die zweite?
Genau.
Komm, wir schauen noch schnell auf dein Leben. Du bist von hinten führen.
Ja, von hinten führen, oben runter, wie auch immer. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall ein rassereiner Schwarzbub, oder? Ich sage immer, wenn ich irgendjemand in der Schweiz unterwegs bin, sage ich mir immer Basel, dann sage ich, ich bin ein rassereiner Solothurner.
Ah, ich bin in Lohnach aufgewachsen. Ich meine, das ist Solothurn. Aber ich habe mich ja, also nein, ich habe mich schon als Basler gesehen. Also mit Solothurn haben wir jetzt nicht wirklich zu tun gehabt in Lohnach.
Nein, ich das ist einfach so mein Konterspruch, den ich sagen kann. Oder?
Okay. Aber du lebst den Schwarzbub nicht bewusst. Das ist einfach...
Nein. Okay. Ich wohne immer noch im Schwarzbubenland, ja, aber und noch nie noch jemand anders gewohnt. Aber eben, das Leben findet, das ist eine dreiregionale Region da. Und das ist, also, eben, das geht ja schon über Grenzen aus und das ist... Ich wäre der Meinung, man könnte aus dem Kanton, also man könnte einen Kanton Nordwestschweiz machen, das würde es besser abbilden. Wieso ist so das, wie wir es erleben hier?
Das heisst, du bist also im Schwarzbubenland aufgewachsen, dort zur Schule. Was haben denn die Eltern gemacht?
Die Mutter war Verkäuferin und mein Vater war Polier auf dem Bau.
Und wie hast du dich denn für Radio TV entschieden? Als erster Ausbildungsweg?
Ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was ich machen wollte. Und dann bin ich irgendwann so am Mittwochnachmittag daheim vor dem Fernseher gesessen und gesagt, hey, ich schaue eigentlich gerne von vorne in den Fernseher rein. Es könnte vielleicht einmal noch interessant sein, von hinten rein zu schauen. Und dann bin ich schnuppern. Und mir gesagt, ja, das war noch spannend gewesen. Und so ist das entstanden.
Und eben das Unternehmergehen oder Tum, haben ja deine Kollegen zwar nachher gesagt, aber du hast es noch nicht, das war nicht dein Ziel gewesen. Weißt du, das interessiert mich immer so ein bisschen, wenn ich ein Unternehmen vor mir habe. Welchen Weg hat er gemacht, um da hinzukommen?
Mhm. Spannend ist noch gesehen, dass ich mir mit 25 oder so mal gesagt habe, ich möchte nie selbstständig sein. Und die Überlegung ist schon, warum habe ich überhaupt über das nachgedacht? Oder? Das ist vielleicht die eine Frage. Und ich würde mich heute ja nicht als Selbstständige bezeichnen, sondern als Unternehmer. Weil eben der Selbstständige, der schafft selber und ständig. Und ich habe ein starkes Team und ich tue das ein bisschen differenzieren, oder? Was man ist. Und von dem her bin ich jetzt auch nicht selbstständig geworden. Aber es ist lustig, dass ich das mit 25 über solche Sachen nachgedacht habe. Oder? Also vielleicht ist gleich schon ein bisschen etwas gesehen und ich habe mir das oft gar nicht gewusst. Aber ich habe dort gesagt, nein, ich wollte jetzt oben auch wieder mal Feuer oben haben. Ich habe gesehen, wie der Chef geschafft hat die ganze Zeit und immer einfach gesehen. Und dann kommt noch wieder irgendein Lieferant und dann muss man jetzt oben noch mit dem Lieferant irgendwie auf die Wellen oder irgendetwas. Ich habe gesagt, das wäre mir schon ein bisschen viel. Aber eben, der Gedanke war offensichtlich schon da. Ist gleich schon gesagt.
Wenn du deinem eigenen 18-jährigen Ich jetzt müsstest einen Tipp geben fürs Leben, retour, was würdest du ihm sagen?
Hey, ich glaube, ich bin zufrieden, so wie mein Leben gekommen ist. Und ich würde jetzt so nicht versuchen, Einfluss nehmen darauf, dass sich irgendwie zu verändern, dass sich das Ganze, ne? Das sind ja, ist ein systemisches Gefüge, oder? Nur wenn man jetzt mal eine Schraube schreibt, kann sein, dass alles andere anders kommt. Also, ich würde mich behieten davor, mir irgendetwas erzählen in der Vergangenheit.
Was machst du so zum Abschalten?
Es sind verschiedene Sachen. Also ich bin leidenschaftlicher Taucher. Also vor allem liebe ich es kalt und dunkel. Also ich bin viel in der Schweiz am Tauchen und am allerliebsten bin ich aber in Höhlen. Ich bin sehr viel am Höhlentauchen.
Also das ist das Gefährlichste eigentlich. Du musst am besten ausgebildet sein.
Ja, also man muss wissen, was man macht. Ja. Also am Schluss des Tages ist wir begeben uns beim Tauchen grundsätzlich, ob jetzt auf 2 Meter Tiefe, auf 100 Meter Tiefe oder wo ich bin in einem lebensfeindlichen Umfeld. Der Mensch ist nicht gemacht, um in dieser Umgebung zu leben und wir sind auf technische Hilfsmittel angewiesen, damit wir das überleben. So könnte man eigentlich Tauchen beschreiben. Oder? Und beim Höhlentauchen hat es halt dann noch die Eigenschaft, dass wenn ich noch einen Kilometer reinschwimme, muss ich die Kilometer auch wieder rausschwimmen. Also Punkt 1 muss ich mögen, Punkt 2 muss ich genug Gas haben und Punkt 3 muss ich den Weg auch wieder finden. Und für das muss man ein bisschen wissen, was man macht. Das ist schon so, ja.
Wo trifft man diese im Ausgang? In Basel oder in der Nordwestschweiz?
Hey, Ausgang bin ich mittlerweile extrem selten. Weiss gar nicht, wo man so warnen könnte. Dass ab und zu mal mit irgendwelchen Kollegen irgendjemanden schnappen, in die Stadt irgendjemanden. Meistens lasse ich dann eben auf Tipps von den Kollegen ein. Und sonst hänge ich vielleicht sonst einmal bei Kollegen irgendjemanden daheim rum oder irgend so etwas. Bin nicht mehr so der Ausgangstiger.
Wunderbar. Also, Martin, ich danke dir für das Gespräch, für den Einblick in deine Welt. Wenn sich jemand interessiert, nimm ich an www.eotech.ch, findet ihr alle Informationen.
Genau.
Wunderbar. Dankeschön fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Super, dankeschön vielmals.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.